so mitten in der Predigtreihe Berg, von der Bergpredigt, Perle aus der Bergpredigt, wie man sie nennen, das so auch ein bisschen. Und Bergpredigt ist ja eine von den ersten Predigten, wahrscheinlich die erste so richtig grosse Predigt von Jesus und vor allem die grösste, die längste am Stück. Und er proklamiert eigentlich da schon ein bisschen sein Programm. Also das, was er bringen will, bringt er, wenn er das ganze Leben dann vertritt, solange er lebt, und die Jünger, die er mitnimmt, bringt er da so auf einen Punkt. So. Und in dem Sinn ist der Titel heute, das weiss ich nicht, haben wir das Bild, es kommt, yes. Ich war ein bisschen in einer Spannung, wenn ich das nennen soll. Und ich habe mich dann auf einen Zusammentext ein bisschen geeinigt, aber gerade vorher im Worship wieder gedacht, nein, eigentlich Jesus, glaube ich, würde den Titel nehmen. Also der Zusammentext ist, setz auf Gott, denn er gibt gern. Oder Gott ist ein Gott, der gern gibt. Ich habe oben noch drüber geschrieben, Geld und Geist. Wer kennt den Roman oder hat schon mal von dem gehört? Yes, sind alles, ich sage jetzt nicht die ältere Generation, sondern die fitte Generation, das ist auch falsch. Also einfach, das ist die Generation, die Jeremias Gotthelf noch kennt. Er hat das Buch geschrieben, ländliche Idylle unter einem Bauernhof und so. Und ein bisschen das Ländliche beschrieben und so. Und der Titel vom Buch ist gesehen, Geld und Geist. Aber eigentlich ist es darum gegangen, Glauben oder Habgier, Geiz, einfach Geld, Thema Geld. Jetzt in der Bergpredigt, wo wir jetzt heute drauf herstoßen, ist das genau so. Es ist zum einen, geht es ums Geld. Meine Mutter hat mir gesagt, predige möglichst nie über das Geld. Es kommt jetzt einfach so. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man die Bilder liest. Ich habe in dem Abschnitt, wo es heute darum geht, habe ich immer gedacht, ja, ich könnte eigentlich nur das ein bisschen sagen. Oder es ist ja so viel, wir können ja nur das sagen und dann das einfach so ein bisschen zusammen machen. Aber eigentlich geht es darum, dass Jesus sagt, ihr müsst euch entscheiden. Ihr müsst euch entscheiden. Punkt. Es gibt, wir können es auch anders sagen, es gibt nur A oder B. Es gibt nur Geld oder Geist. Es gibt nur entweder Vertrauen darauf, dass Gott versorgt oder nicht. Punkt. Und das ganze Kapitel spielt sich dann auf die Aussage zu von Matthäus 6,24. Wir hören nachher dann noch ein bisschen mehr von allen, aber dort, dann sagt er dann, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder dienen wir im einen und hassen ihn und oder wir hassen ihn oder wir dienen dem anderen. Entweder dienen wir im Mammon oder wir dienen und lieben Gott. Punkt. Entweder oder. Yes, und ich finde das immer wieder, wenn ich sage, ist eigentlich eine harte Sache. Weil ich habe mir so überlegt, es stimmt aber ja eigentlich schon in unserem Leben. Zum Beispiel ist mir so in Sinn gekommen dazu, als ich noch jung war, habe ich das tatsächlich mehr als einmal gemacht, ein Margritli genommen und Blättli abzupft. Hat das auch schon mal jemand von euch? Es hat nämlich das Ziel, oder? Am Schluss muss den heissen, sie liebt mich. So. Und ich habe es probiert, aber es ist eben nicht gegangen, ich habe es probiert, so anzufangen, dass es dann auch am Schluss auch kommt. So. Aber das Ding ist auch da ein bisschen, eigentlich steckt dahinter, wenn dann der Kunde, sie liebt mich, dann muss ich sie fragen. Da braucht Mut. Und wenn ich sie frage, so habe ich das schon langsam so ein bisschen in mir hinein gemerkt, mal, dann besteht ja die Chance, dass sie ja sagt. Und wenn sie ja sagt, dann ist die Möglichkeit da, dass ich mich jetzt in einer Sekunde, wo ich das Blättchen ziehe und mich entscheide, das ganze Leben sich total ändert. Will ich das? Margritli ziehen ist vielmehr keine gute Idee, habe ich den Eindruck gehabt. Aber es ist so, es gibt Sachen in unserem Leben, das gibt es nur ein Entweder-Oder. Eine andere Geschichte, die sehr, sehr gut aus der Bibel, die sehr, sehr gut das noch verdeutlicht, hat im Blick auf Geld und Gott oder Geld und Geist, wie Jeremias Gottes gesagt hat. Und zwar, wenn ich mir das so vorstelle, ich mir die Geschichte so vor, wenn sie heute wieder stattfindet, ist ein Mann zu Jesus gekommen. Er hat einen italienischen Armani-Anzug gehabt, braune Lackschuhe, hat viel in der Hand gehabt und hat so an den Finger rumgefühlt und ist zu Jesus gekommen und hat zu ihm gesagt, was muss ich tun, zahlen, dass ich in den Himmel komme? Und dann nachher sagt Jesus, ja, das ist eine ganz einfache Sache, du musst einfach alle 10 Gebote einhalten. Und er überlegt kurz und sagt, ja, welche Gebote denn so? Und dann sagt Jesus, ja, du sollst nicht töten. Ich habe mir das aufgeschrieben, es sind ganz viele, die Jesus aufzählt. Er zählt den ganzen Haufen auf. Zum Beispiel, du sollst nicht töten, sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht stellen, sollst nicht lügen, sollst Vater und Mutter ehren. Und ich sehe so ein bisschen den Armani-Anzug-Jüngling, einen Haufen Geld natürlich, so, wo er ein bisschen den Fingernägel rumschraubt und sagt, ja, die habe ich alle gemacht und weiters. Und dann sagt Jesus, verkauf den ganzen Besitz und komm mit mir. Und das war wahrscheinlich der eine Moment, wo so der reiche Jüngling so ein bisschen überlegt, ich habe gedacht, ich könnte etwas zahlen dafür. Und ich hätte genug Geld. Aber ich meine, ohne Geld leben. Statt dann, er ist traurig davon gelaufen. Und Jesus ist ziemlich sicher traurig zurückgeblieben. Weil man muss sich entscheiden im Blick auf, was vertraue ich. Auf mein Geld, auf meinen Besitz oder auf Gott und auf sein Versorgen. Also es ist aus meiner Sicht eine harte Sache. Da habe ich auch am Anfang schon setzen. Es ist eine Entscheidung und es ist eine harte Sache. Das letzte Blumenzweigel ziehen und sich bewusst sein, ab jetzt ändert sich das ganze Leben, wenn ich dem folge, das ist eine harte Sache. Und genau das hat Jesus in der Bergpredigt allen Jüngern und auch allen Zuhörern zugemutet. Und zwar hat er 4 Geschichten drin. Und wie gesagt, ich habe mir nicht recht entscheiden, für welche dann ich nehme, weil eigentlich alle die Reich gleich richtig stoßen. Das eine ist, dass Jesus gesagt hat, häuft euch keine Schätze auf dieser Erde an, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Weil da auf Erde können sie die stellen, sie können vom Mutter zerfressen werden oder vom Rost. Und dann gibt es da noch zwischendrin eine Bibelstelle, die ist auch noch spannend, aber die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, weil ich denke, über die will ich mal predigen, finde ich cool. Weil es heisst, wenn die Augen hell ist und klar ist, dann ist der ganze Körper klar. Und wenn die Augen finster ist, dann ist der ganze Körper finster. Das, was wir anschauen, das, was wir sehen, das, was wir begehren und so weiter, das entscheidet, was in unserem Leben passiert. Auch wieder, entweder oder. Es gibt nur hell oder dunkel. Oder dann weiters, das, was ich vorher schon gesagt habe, niemandem kann zwei Herren dienen. Entweder dienst Mammon, es hat dann auch Theologen gegeben, die probiert haben, das Wort Mammon anders zu deuten und so, aber es geht gar nicht anders. Das Wort Mammon wird gebraucht für Geld oder Besitz. Entweder dienst du, lebst du für Besitz und Geld oder du vertraust, dienst und lebst für Gott. Und dann noch die letzte Stimme, die dann sagt, und darum macht euch keine Sorgen in eurem Leben, wenn ihr eben ja wettet eigentlich Gott vertrauen, mit ihm unterwegs seid, macht euch keine Sorgen in eurem Leben, denn malt Gott, und das finde ich wunderbar, malt Gott die Natur vor Augen. Und das ist eigentlich überraschend an dieser Stelle, aber er malt das aus und sagt, wenn sogar Gott zu den Vögeln im Himmel schaut, zu jedem Einzelnen, und niemand von diesen Vögeln hat zu wenig. Sie säen nicht, sie krampfen nicht für ihre Arbeit, sie ernten auch nicht. Und gleich haben sie einfach genug zu essen die ganze Zeit. Und übrigens, sagt dann Jesus auch noch deutlich, und sie sammeln auch nicht die Schüre, sondern sie werden einfach täglich genährt. Oder die Wiesenblumen, die Lilien sind so wunderschön gekleidet, schöner wie der Salomo und so. Und wenn Gott den Vögel sorgt und den Lilien sorgt, wie viel mehr wird er für euch sorgen? Wie viel mehr Liebe hat er euch und so? Und darum ist doch eigentlich logisch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, sagt er, trachtet zuerst nach Gott zu lieben, ihm zu dienen, das zu tun, wenn er sagt. Und dann wird euch da alles ja gehen, weil ihr bei Gott sind und zu Gott gehört. Aber es gibt nur ein Entweder-Oder. Ich habe es gebügt und gemacht, ich habe es nicht hergebracht. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Und in dem Sinne habe ich dann überlegt, okay, aber wieso ist es denn möglich und machbar? Und Jesus bringt uns ja in dieser Geschichte ein wunderbares Bild in dem, dass er zum einen sagt, wie ist denn das möglich, dass wir unser ganzes Vertrauen können einfach so auf Gott setzen, dass wir leicht wie ein Vogel leben können, ohne irgendwelche Vorräte letztlich, dass wir ohne Sorgen leben können, obwohl es so viele Sachen gibt, die uns Sorgen machen und auch machen können. Wie ist das möglich? Ich glaube, das Geheimnis steckt in dem, was Jesus da sagt, ist, es ist nur möglich, wenn wir erkennen, dass Gott A lebt und B gütig ist. Und vielleicht C müssen wir heutzutage sagen, sehr wohl feig ist, uns zu schauen. Gott ist ein Gott, der gern gibt. Gott ist ein Gott, der gern gibt. Und an dieser Stelle tue ich meistens mal ich den vor Augen, was Gott alles da hat denn, und wo seine Güte und seine Sorgen rauskommt. So wie es Jesus ja auch gemacht hat. Da muss man sagen, die ganze Schöpfung, oder? Alles ist mega gut gemacht. Uns selber, wenn er erschaffen hat, Psalm 139, wir sind wunderbar gemacht. Und wir müssen uns auch nicht sagen darum, ob er es gut meint mit uns, weil Psalm 139, mein Lieblingspsalm, den muss man einfach kennen. Psalm 139 steht, und er hat uns wunderbar gemacht. Und er hat uns mega gern. Und so weiter und so fort. Es gibt biblische Geschichten, wo die Güte noch ausdrücken, in dem, dass heisst, und er gibt uns so viel Fähigkeit und Gaben. Jeder von uns hat Fähigkeit und Gaben. Jeder von uns ist einmalig. Und an einer Stelle sagt dann Jesus auch, Matthäus Evangelium, ein bisschen später sagt er, und Gott hat das so bestenkt. Nutzt doch das auch. Geld oder Geist? Wenn wir uns vor Augen malen, dass Gott ungemein gut meint, dass er uns schon beschenkt hat, dann gilt es nur noch, zu vertrauen und aus dem heraus zu leben. Und ich glaube, da liegt vielmal der Hakenfuss ja in unserem Leben. Es gibt so eine Büchlein, der Jabez-Gebet, eine Auslegung drin. Und dort hat es eine Geschichte, die habe ich glaube vor 30 Jahren gelesen. Die Geschichte geht mir immer und immer wieder nach und die gehört genau daher. Und da ist so geschrieben, dass der Mr. Smith, bei uns wäre es wahrscheinlich Mr. Meyer oder Müller, kommt im Himmel und Jesus zeigt ihm den Himmel und er hat mit im Himmel eine riesengroße Schür. Und er will dann unbedingt wissen, was ist denn da drin? Und Jesus sagt, du willst gar nicht wissen, was da drin ist. Mal, ich hätte es gerne wissen. Und dann irgendwann sagt Jesus, ja, dann gehe ich schauen, dann hat sie die riesige Schür rein, lauter Päckchen. Schön, wunderschön eingepackte Päckchen. Grosse, kleine, sehr grosse, sehr kleine, aber ganz viele Päckchen mit Bändchen rundherum. Und wenn ihr genau her schaut, sieht ihr, überall bei diesen Päckchen stehen Namen. Ganzen Haufen, Millionen von Namen. Und dann fragt er Jesus so, und ist mein Name auch da rein? Und Jesus sagt, ja, ist auch dein Name. Wo sind meine Päckchen? Das sagt, die willst du gar nicht sehen. Mal, ich will dich sehen. So. Und er geht dann her zu seinen Päckchen, ein riesen Haufen Päckchen. Und fängt an auszupacken. Und Jesus, es steht dann so geschrieben, er ist eine Parabel, geht raus und er sagt dann zu allen anderen im Himmel oben, es passiert immer genau das Gleiche. Und er macht Päckchen auf in die Schür rein und dann fängt er an heulen, fängt an schluchzen und man hört, wie er leidet und leidet und leidet. Und zwar aus dem Grund, weil das alles Päckchen gsi sind, wo Gott parat gemacht hat, dass wir sie in dem Leben auspacken. Er hat ganz viel Geschenk parat. Jetzt, in dieser Zeit, wo wir leben, wo er gern will, dass wir die entdecken, dass wir in denen leben. Und wir verpassen so viele Sachen. Weil wir Gott nicht zutrauen, dass er es gut meint. Weil wir Gott nicht zutrauen, dass er mich beschenken will. Und weil wir wahrscheinlich auch vielmal den Mut nicht haben, Sachen einfach zu machen, wo man Glauben braucht und Vertrauen, dass Gott uns hilft. Und ich habe mir gesagt, Jesus, ich will kein Päckchen verpassen in meinem Leben. Und ich habe den Eindruck, er sagt, das ist nicht möglich. Aber ich will möglichst viel Päckchen auspacken. Und ich vermute stark, wenn man Jesus liest, schauen wir da als Schätze im Himmel, dann sind das in der Regel Päckchen, wo wir gut in die Welt eintragen können. Das sind wahrscheinlich Päckchen, Sachen, die man machen könnte, wo man anderen Menschen ein Segen sein könnte. Wo anderen Menschen weiterhilft. Das kann dann mit unserem Besitz sein von Geld, aber das kann auch mit unseren Worten oder unserem Denken sein. Sachen, wo man anderen gut tun. Ich habe vorgestern jemanden getroffen, wo mir gesagt hat, du hast mir vor 30 Jahren dies und jenes gesagt. Ich habe keine Ahnung mehr gehabt. Oder in der Predigt habe ich, glaube ich, etwas gesagt. Und dann sagt sie, das hat mir entscheidend weitergeholfen. Dann sage ich, Halleluja. Ich hoffe, es sind noch zwei, drei andere Sachen in den letzten 30 Jahren auch passiert. Aber wie cool ist denn da, wenn wir in unserem Leben, jeder von uns entdeckt, es gibt so viele Päckchen, wo wir Schätze sammeln im Himmel. Lasst uns die nicht verpassen. Also, Geld oder Geist, es hängt außerdem, dass wir Gott zutrauen, dass er uns beschenkt und dann er es gut meint mit uns. Das Zweite, jetzt im Blick aufs Geld. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Und da meint Jesus, glaube ich, nicht, es kommt auch an anderer Stelle raus, oder am ganzen Bibel kommt es raus. Er meint nicht, dass Geld per se böse ist. Im Gegenteil. Gerade im Alten Testament wird das sehr deutlich gesagt, dass die, die an Gott glauben, gesegnet worden sind, auch und vor allem mit irdischen Gütern. Und mit irdischem Besitz kann man ja so viel Gutes und Cooles machen. Aber ich glaube, die Entscheidung, wem oder was dient mir, hängt von der Erkenntnis ab, dass man merkt, das Geld hat sehr wohl eine dunkle Seite. Ich sage es jetzt mal so. Das Geld ist nicht einfach nur neutral, wie wir Schweizer meinen. Das Geld ist nicht neutral. Das Geld ist eigentlich eine riesige Macht und Versuchung. Für, ich hätte jetzt schon gesagt, jeder von uns. Es gibt vielleicht schon Marimuni. Aber Geld ist eine riesige Macht und Versuchung. Und vor allem hat sie eine dunkle Seite, die ganz, ganz viele Sachen kann machen kann, die wir gar nicht wollen. Es steckt noch schon im Wort Mammon. Im Wort der Mammon, das Wort ist früher noch gar nicht negativ besetzt gewesen, nämlich eben Besitz und Geld. So, das ist auch bei den Rabbinern gibt es so Ausdrücke, du musst auch im Mammon vom Nachbarn schauen, dass da niemand stillt oder ihm gut tut und so. Das war nicht negativ gewesen. Aber es hat sich dann im Verlauf im Jüdischen negiert, dass man den Mammon in Banken gehet oder an Stellen gehet, wo den schauen dafür, dass da nicht abhanden kommt und im besten Fall eben wie heute ist, dass sich's vermehrt und so. Aber man gibt den Besitz in einem anderen ab, weggeben. Man vertraut zu jemand anderem an. Das heisst, hat dann eigentlich der Mammon geheissen und nachher hat sich zu dem entwickelt, dass man es nicht nur jemandem anvertraut, sondern dass man in dem vertraut. Das, was wir haben, das ist das, wo wir darauf bauen und vertrauen. Seit ich älter geworden bin, gefühlt, komme ich jeden Monat Briefe über von Ding, bist du vorbereitet auf die Pension? Und ich denke immer, ja, noch lange nicht pensioniert, Schulung für die Pension, Geld sparen für die Not und so weiter. Und das ist alles gut. Ich werde auch viele Sachen besuchen. Ich sage nicht, das ist schlecht. So. Manchmal ein bisschen viel Papier. So. Und manchmal suggeriert es, man sei grauenhaft alt, was ja eigentlich überhaupt nicht stimmt. Und so. Aber letztendlich ist es natürlich schon so. Das geht letztlich dann auch da drin, um das, auf was bauen wir und auf was vertrauen wir. Und Geld hat die Macht, dass man es ohne merken, plötzlich ihn als, also das Geld und den Besitz als die Sicherheit in unserem Leben anschauen. Also Geld kann falsche Sicherheit suggerieren. Geld kann falsche Sicherheit suggerieren. Da hat ja Jesus im Gleichnis vom Kompo, der immer größere Körnerhülsen gebaut hat und alles gesammelt hat, dass er möglichst lang langt und so, hat er gesagt, du bist ja so blöd, du morgen stirbst und hast nichts davon. Suggeriert falsche Macht. Das Geld, eben, da gibt es noch ganz viel, aber wahrscheinlich etwas vom Schlimmsten, wo Geld kann machen kann, neben der falschen Sicherheit, ist das, dass es unseren Charakter negiert. So heisst im 1. Timotheus 2, Vers 10, 6, Vers 10, Geldgier oder Habsucht ist die Wurzel allen Übels. Steht wirklich so dort. Also es steht nicht, Geld ist die Wurzel von allem Bösen, sondern die Habgier oder Geldgier. Das heisst,
Das Geld hat die Macht, unseren Charakter negativ zu prägen. Geldgier, wir können aber auch sagen, Geiz und Neid. Aus meiner Sicht sind das die drei grossen Renner in Sachen Geld. Habgier, Geiz oder Neid. Und das macht nicht nur uns kaputt, sondern das macht jede Form von Gemeinschaft kaputt. Und das Schlimmste ist, es verhindert, dass wir Gutes machen können mit dem, was Gott uns gibt. Und die Frage ist, wie kann man sich befreien von dieser dunklen Seite vom Geld? Letztendlich mündet es immer in das, dass wir eben Gott vertraut. Und das ist dann möglich, in dem, dass wir das auch lernen, loslassen. Es gibt ja die Geschichte, ich vermute, die haben ja alle schon mal gehört, wie fängt man Affen in Afrika? Und ich habe mir sagen lassen oder habe gelesen, dass man Kokosnuss aushöhlt, ein Loch so klein macht wie der Arm, trainiert etwas Süßes dort und der Affe langt dann rein, hebt das Teil und die Kokosnuss ist irgendwo abgebunden und er kann nicht loslassen, weil er das nicht checkt. So, Kopf. Die Affen sind saumässig dumm. Aber ich kopple jetzt da nicht auf uns. Und aufs Geld. Und auf loslassen. Gerade wieder vergessen. Aber wenn Jesus sagt, gehen ist seliger als nehmen. Wenn wir die Freiheit haben, zum loslassen und verschenken, was wir haben, dann werden wir selber gesegnet. Das sagt er nicht umsonst. Und in dem Sinne ist eigentlich für mich so, und das zum Schluss Geld oder Geist, ist für mich eigentlich der ganz grosse Wunsch. Und ich vermute, dass Jesus immer, oder nicht nur vermute, man sieht es in seinem Leben, dass Jesus auf das abzielt. Eigentlich geht es darum, dass wir in Sachen Umgang mit Geld eine Himmelskultur leben. Also die Kultur, wo Jesus will, in die Welt bringen will. Dass wir die Kultur leben zum Thema Geld, wo ihm für uns vorschwebt. Und was schwebt Ihnen alles vor? Also ich müsste jetzt da noch ein paar Mal gumpen, da schnell. Ihm schwebt vor, dass wir beschenkt sind, um zu schenken. Es gibt eine Gemeinde, die das als Motto hatte, über viele, viele Jahre. Das war ihre Gemeindemotto. Das hat eigentlich, glaube ich, gar nicht groß anders gehabt. Wir sind beschenkt, um zu schenken. Das ist sein Motto. Und Matthäus 6,33 heisst, nein, das stimmt gar nicht. Doch gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt. Und genau um das geht es. Es heisst in Lukas 6,38, schenkt, dann wird Gott euch beschenken. Ein gutes Maß wird er euch in den Schoß schütten. Yes, also Jesus will uns beschenken und in dem, dass wir unseren Fokus auf ihn richten, trachtet zuerst nach seinem Reich, nach seiner Gegenwart, nach seiner Art und Weise und lasst uns das so machen, wie er es würde machen. Lasst uns von ihm leiten und lasst uns so werden, wie er ist. Und ich will da einfach ein, zwei DNA von Jesus noch hochheben zum Schluss, wo eben genau um das geht. Was Gottes DNA, das Reich Gottes DNA ist seinte, ist Großzügigkeit. Ich habe einen Freund, der hat ohne zu studieren 14 Tage lang geopfert, um uns zu helfen, etwas zu bauen. 14 Tage lang von seinen Ferien, das ist doch relativ viel von diesen 4 oder 5 Wochen Nötigkeit, und hat einfach bauen mit uns zusammen und für uns bauen. Ein Jahr, gut, wahrscheinlich ein Jahr später, habe ich gehört, wie er in einem anderen Mann oder Ehepaar, den er nicht einmal so gut und lang kennt, ebenfalls wieder 14 Tage Ferien geopfert hat und hat ihnen so eine Bistro gebaut in einem Städtchen auf dem Platz, wo sie für den Sommer braucht. 14 Tage lang hat er gebaut, er war Zimmermann gewesen früher noch und so. Und ich habe ihn gefragt, wieso machst du das? Also ist schon noch, also ist cool, aber wieso machst du das? Und dann sagt er noch so, da weißt du gar nicht, meine Frau und ich, wir haben auf die Fahne geschrieben, Grosszügigkeit. Und wenn uns jemand braucht, dann helfen wir. Und ich habe für mich so gedacht, ich fände es schon noch cool. Und ich bin ja Prediger, ich habe ja viel Einfluss. Ich fände es schon noch cool, wenn du auf unserer Gemeinde fahren würdest. Ich fände es schon noch cool. So. Der Satz ist schon ein bisschen Programm. Aber ich fände es so lässig, wenn wir Sachen machen, wo die Leute tun und sagen, wow, so machen die das. Und wir alle müssten wie sagen, auf unserer Fahne ist Grosszügigkeit. Logisch. Auf der Reich Gottes Fahne ist auf jeden Fall Grosszügigkeit. Auf jeden Fall. Das Zweite, was auf der Reich Gottes Fahne ist aus meiner Sicht Dankbarkeit. riesen Dankbarkeit für Gott gebühren. So. Ich meinte, ich habe das schon mal erzählt, als wir in England als Jugendgruppe waren und dort für ältere Leute gesungen haben. Und die haben ein bisschen ärmer gelebt wie wir und so. Und dann sind wir so in ein Zimmer gekommen. Ich glaube nicht, dass es 2 auf 2 Meter war. Wir hatten keinen Platz gehabt. Und da ist eine Frau drauf gelegen. Und dann haben wir mit ihr geschwätzt, gesagt, wir würden ihr gerne ein Lied singen, ob sie einen Wunsch hätte. Und sie sagt, ja, sie hat einen Wunsch. Sie war Missionarin in China, über Jahre und Jahrzehnte. Und viele Jahre alleine, hat vor allem unter den Kindern geschafft. So. Dann hat sie gesagt, sie hat einen Wunsch, der würde sich so freuen. Und zwar, yes, Jesus loves me. Und dann hat sie angefangen auf dem Bett, und sie hat, eben, das noch, sie hat gestrahlt wie ein Märchen von vorne, nicht wegen uns, schon vorher. Weil die ist einfach zufrieden gewesen. Und dann hat sie angefangen, noch bevor wir angefangen haben, hat sie angefangen zu singen, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so, little ones to him belong, they are weak, but I am strong. Und dann wieder der Refrain, yes, yes, Jesus loves me. Kennt ihr das Lied? Das hast du gehört? Das hat mich mega tief berührt. Und dann hat sie gesagt, da hat sie allen Kindern gelernt. Und sie hat das Leben lang erlebt. Und sie sei einfach nur dankbar, dass sie in der Kindheit das Lied dürfen lernen. Und sie sei nur dankbar, dass Gott mit ihr ist. Punkt. 2 auf 2 Meter Zimmer, die Hälfte davon war ein Bett. Das hat sich tief in mir eingebracht. Und ich muss sagen, wie viel mehr habe ich nicht nur Grund, sondern ich bin mich entschieden, zum dankbar sein, egal was in meinem Leben ist und was passiert. Ja, wir müssen noch viel sagen. Ich würde gerne zum Schluss kommen. Vielleicht noch so das Schlusswort. Im Thema Geld und Geld muss man schon auch sagen. Mir hat manchmal das Gefühl, glaube ich, bewusst oder unbewusst, wenn man geht, dann segnet uns Gott. Und ich glaube, das Gefühl stimmt. Aber ich glaube auch, dass wir uns manchmal täuschen. Ich glaube, dass Gott uns viel mehr segnen will, als nur, dass er 1:1 das Retour gibt, das wir gehen. Und B, glaube ich, dass Gott uns vielmal einen ganz anderen Segen parat hat, als da, was wir jetzt weiter gehen. Und darum ist es so lässig, wenn wir sagen können, also wenn das so ist, dann müssen wir gar nicht studieren, was wir gehen und wem wir es gehen, im Blick darauf, dass wir dann das wieder rüberkommen. Weil ich hätte schon ein paar Wünsche, die ich gerne hätte. Ich sage es jetzt nicht. Aber wenn ich das jemand anderem schenke, ich mache jetzt ein Beispiel, das ist es nicht. Ein Ford Mustang finde ich cool. Aber ich bräuchte jetzt keinen, ich würde das Geld für etwas anderes einsetzen. Aber wenn ich mir das wünsche, dann müsste ich jemand anderem ein Auto schenken. Dann ich das auch überkomme, oder? Von Gott. Weil er lässt sich ja nicht lumpen, sagt mir immer wieder. So. Ich habe übrigens mal ein Auto geschenkt. Jemandem. Da hatte ich sau stolz, wir müssen überwinden. Und zwar mein erstes Auto, das ich selber gekauft habe. Mazda 323. Mega cooles Auto gsi, kein Ford Mustang, aber ein Mazda. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich müsste den Missionaren schenken. Und ich dachte, kann ich es auslehnen, wenn es da auf den Ding sind. Nein, das ist doch schenken. Habe ich gedacht, ja, aber Jesus neu gekauft und schon noch. Ja, und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob ich dort denke, wenn ich das schenke, komme ich vielleicht gleich wieder rüber oder so. Oder will mir so, 1:1. Auf jeden Fall, nein, ich habe mich überwunden. Ich bin zu ihnen mutig, ich sehe mich heute noch angerufen und habe gesagt, ich muss ihnen ein Geschenk machen. Sie dürfen meinen Mazda 323 haben. Und die sind mit offenem Maul dort gestanden und haben gesagt, ja, warum meinst du haben und so, da haben wir jetzt ein bisschen rumfahren, wenn wir da sind. Nein, ich schenke neu. Er hat gesagt, ah, das ist aber mega lieb. Aber man braucht kein Auto. Wir haben letzte Woche ein Auto von irgendeinem Vater oder Schwiegervater bekommen und wir haben eins. Ist ein gutes. Sie haben zum Glück nicht gesagt, es sei noch besser, weil es ein Kombi war, ein bisschen besser gewesen als meine. Aber ich auf jeden Fall, die mich retten und hat zu Jesus gesagt, Jesus, was hätte jetzt das sollen? Ich meine, ich habe jetzt hier alles hergegeben, das ganze Ding, und jetzt habe ich gleich das Auto und so. Und dann habe ich wirklich den Eindruck gesagt, wie Jesus sagt, so etwas von undankbar. bist doch froh. Und vielleicht mit 1:1 denken könnte man noch sagen, ich habe das geschenkt und das Gleiche wieder bekommen. Aber Gott wird uns viel, 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 viel mehr beschenken. Und manchmal geben wir ein Auto, wir kommen dem vielleicht ein Neuland über. Oder manchmal schenken wir gute Gedanken, die manchmal noch mehr wert sind, wie ein gutes wie ein Besitz hergeben. Und Gott schenkt uns einen riesen tiefen Frieden. Und. Ah, wir sind beschenkt, lasst uns schenken. Amen. Ich darf noch beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns zu beschenken. Du bist am Kreuz gestorben, du hast alles gegeben, dass der Zugang zum himmlischen Vater und Zugang zu den Ressourcen, zu der Kraft, zu der Vollmacht, zu all diesen Geschenken vom Himmel, dass die für uns, für jeden von uns parat sind. Du hast den Himmel aufgemacht, weil du am Kreuz gestorben bist, für unsere Schuld, für unsere Sünde und weil du verstanden bist und dass man jetzt deinen Geist dürfen hat, drum. Und Herr Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen und das ist mein Hauptgebet heute Morgen. Schenk, dass wir auf unserer Kirchenfahne und auf unserem Christseinfahne die DNA haben, die du in die Welt gebracht hast. Hilf uns, dass wir das leben, was du gelebt hast. Hilf uns, dass wir Grosszügigkeit leben können, dass wir Dankbarkeit leben können, dass wir ein schenkendes Herz leben können, weil wir selber ja an einer Quelle sind, die unaufhörlich uns beschenkt. Danke, dass du uns hilfst dazu. Und wenn jetzt eine grosse Sorge uns plagt und beschäftigt, wenn eine grosse Sorge dich beschäftigt und plagt, es kann vielleicht eine Sünde sein, die du nicht losbringst. Eine Sucht. Es kann vielleicht ein Streit sein, wo du nicht weißt, wie Frieden machen. Diese Sorge bring dir jetzt zu Jesus. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt die Sorgen, die schweren Sachen, dass du dir jetzt in deine Hände nimmst und dass du schenkst, dass jetzt ein tiefer Frieden kommt auf jeden von uns, der dir das herleitet und sagt, sorg du für mich. Danke, Jesus, dass du für uns schaust. Amen.